Johannes Evangelium, Kapitel 13, die Verse 33 bis 35, hört das Wort Gottes. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, mächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Geist und unser Verstand oft vernebelt ist von Sünde, von allen möglichen Gedanken, die uns durch die Woche tragen. Herr, wir bitten, nimm all dies von uns und erleuchte uns durch deinen Geist. Herr, gib uns den Geist der Wahrheit, damit wir deine Wahrheit erkennen und verstehen. Herr, wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Um im Kontext zu bleiben, wir befinden uns immer noch im letzten Mahl, im letzten Essen, was Jesus mit seinen Jüngern hatte, bevor er ans Kreuz ging. Und dieses letzte Essen war das letzte Passafest, was er mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und in diesem Mahl versucht Jesus nun, seine Jünger vorzubereiten auf das, was kommt. Und er hat gerade getan, in Vers 33 hat er gesagt, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Und Jesus will damit deutlich machen, dass er bald zum Vater geht, zu Gott, dem Vater, seinem Vater, unseren Gott, unseren Vater. Und die Jünger scheinen es noch nicht so ganz verstanden zu haben, denn wenn wir runter in Vers 36 schauen, fragt Petrus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortet ihm, dass er ihm noch nicht folgen kann. Wir werden das nächste Woche genauer betrachten. Aber was wir trotzdem sehen ist, dass obwohl die Jünger nicht verstehen, was Jesus sagt, Jesus anfängt, die Jünger auf diese Zeit vorzubereiten. Jesus will, dass sie wissen, wie sie zu leben haben. Jesus will, dass sie wissen, wie sie getröstet werden. Und wir sehen es dann ab Kapitel 14, wie Jesus Stück für Stück erklärt, was passiert, bis Kapitel 16. Doch hier in diesem Abschnitt fordert Jesus seine Jünger auf, dass sie einander lieben sollt. Und das ist auch der Titel der Predigt. Liebt einander. Liebt einander. Wir werden drei Dinge betrachten. Wir betrachten das Gebot, wir betrachten das Vorbild und dann betrachten wir das Ziel. Also das Gebot. Achtet darauf, Jesus sagt hier, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch. Wir wissen aus dem Alten Testament, wir wissen selbst aus dem Neuen Testament, dass die Gebote, die Gott uns gibt, wichtig sind. Dass sie nicht etwas sind, was uns einen Maßstab gibt, der gut sein könnte, sondern sie geben uns einen Maßstab, an dem wir uns orientieren müssen. Sie geben uns die Richtung vor, wie wir leben sollen. Sie sagen uns, was wir tun sollen. Und hier auch dieses Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch. Jesus gibt uns nicht einen Ratschlag, dass er sagt, pass auf, es wäre gut, wenn ihr euch einander liebt. Oder er sagt doch nicht, es würde euer Leben einfacher machen, wenn ihr euch gegenseitig liebt. Jesus gibt ein Gebot. Jesus sagt ja auch nicht, wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr einander lieben. Und wir sind davon überzeugt, dass wir die Kraft des Geistes brauchen, um dazu in der Lage zu sein, einander zu lieben. Und dennoch sagt Jesus, es ist ein Gebot, dass ihr einander liebt. Wir können uns also nicht darauf ausruhen und uns zurücklehnen und sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Wir können auch nicht sagen, es wäre super, wenn wir uns einander lieben, aber wir müssen warten, bis es funktioniert, bis wir zueinander finden, bis wir gut miteinander klarkommen, bis wir uns kennen. All das sagt Jesus hier nicht. Jesus sagt eigentlich nur, liebt einander. Das ist das Gebot. Liebt einander. Jesus sagt sogar, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Ein neues Gebot, sagt Jesus. Und Jesus sagt hier nicht, achtet nicht darauf, was das Alte Testament sagt, sondern nur, was ich euch gesagt habe. Denn dieses Gebot ist eigentlich gar nicht neu. Wenn wir zurückdenken ins Alte Testament, schon 3. Mose 19 sagt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und Jesus zuvor hat, als die Pharisäer ihn gefragt haben und die Schriftgelehrten, was ist das höchste Gebot, was sagt er? Das höchste Gebot ist, liebe Gott mit allem, was du bist. Und das zweite, was ihm gleich ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist also dieses neue Gebot? Warum sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch? Ich denke, das neue Gebot hier bezieht sich vor allem auf, dass wir einander lieben sollen. Es geht nicht um die allgemeine Liebe, die wir zu unseren Nächsten haben sollen, die wir auch nicht unter den Teppich kehren wollen. Wir wollen unseren Nächsten lieben und wir wollen, dass es unseren Nachbarn und unseren Nächsten gut geht. Wir wollen die Gebote Gottes halten. Und dennoch gibt uns Jesus ein neues Gebot. Johannes greift es später in seinem ersten Brief an die Gemeinden auf, wenn er Folgendes schreibt in 1. Johannes Kapitel 2. Ab Vers 7 sagt Johannes, Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Hier macht Johannes deutlich, das Gebot, was ich euch gebe, ist im Prinzip nicht alt. Das ist das Gebot, was Gott euch schon immer gegeben hatte und was ihr von Anfang an hattet. Und dann sagt Johannes weiter, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Johannes macht deutlich, was Neues an diesem Gebot. Nämlich, und er sagt, ich schreibe euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm, in Christus und in euch. Der Unterschied zwischen dem Gesetz im Alten Testament und dem Gesetz Gottes im Neuen Testament in Christus ist, dass wir befähigt worden sind, durch den Geist in diesem Gesetz zu leben. Das heißt nicht, dass es einfach ist, das heißt nicht, dass wir von Zeit zu Zeit fallen, aber das ist die Wahrheit des Neuen Testamentes, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, damit wir dazu in der Lage sind, diese Gebote, die Gott uns gibt, umzusetzen. Darin zeigt sich das neue Gebot, dass wir einander lieben. Und diese Liebe ist wahr geworden, nicht nur in Christus, sondern auch in uns. Es ist eine Wahrheit, die existiert und nicht die ein schönes Ideal bildet. Und diese Worte, die Johannes später an die Gemeinden schreibt, sollten uns eigentlich dazu verleiten, dass wir uns umso mehr darum bemühen, dieses Gebot zu halten. Weil es wahr geworden ist, weil die Finsternis nicht mehr in uns lebt, sondern das Licht. Christus durch seinen Heiligen Geist. Es ist ein Gebot. Aber es ist schön, sich dieses Gebot anzuschauen. Es bleibt eine Frage bestehen, nämlich die Frage, was ist diese Liebe? Wie sieht diese Liebe aus? Ich weiß nicht, ob es euch da so geht wie mir, aber oft redet man über Liebe deinen Nächsten, du sollst Gott lieben, wir sollen einander lieben, aber nie wird diese Liebe definiert. Was bedeutet es, Gott zu lieben? Was bedeutet es, den Nächsten zu lieben? Und in diesem Fall, was bedeutet es, dass wir einander lieben? Das bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich das Vorbild. Wir haben gesehen, wir haben das Gebot, einander zu lieben, und wir finden ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst geworden ist oder ob euch das aufgefallen ist, als wir den Text gelesen haben. Wenn wir es vergleichen mit dem Gesetz im Alten Testament, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, finden wir hier auf einmal eine Änderung des Fokus, wenn man so will. Ohne das Gebot aufzuheben, sagt Jesus hier, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ich glaube, wir reden oft von Liebe und einander lieben und wir füllen dieses Wort mit unseren eigenen Definitionen. Sei es von dem, was uns Hollywood gelehrt hat, von dem, was wir in Romanen gelesen haben. Immerhin sind wir das Land der Dichter und Denker und wenn wir Goethe und Schiller lesen, sind die Schriften voll von Liebe und Liebeshandlungen. Oder wir haben eine vordefinierte Vorstellung von Liebe durch das, was wir in unserer Familie erlebt haben oder erleben. Doch Christus nimmt diesen Fokus von uns weg, von unseren Vorstellungen, und zieht ihn auf sich selbst. Er sagt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wenn wir uns fragen, wie wir uns gegenseitig lieben sollen, dann müssen wir uns fragen, wie hat Christus uns geliebt? Und er ist das große Vorbild. Er denkt daran, wer ist Christus? Der ewige Gott, die zweite Person der Dreieinigkeit, der in aller Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, war. Der erhöht war auf dem Thron, um ihn sind Engel und alle himmlischen Wesen geschwebt und haben ihn angebetet. Johannes sagt uns, als Jesaja die Vision Gottes im Tempel hat, sah er die Herrlichkeit Christi. Wie die Herrlichkeit Christi da war und die Engel ihm gesungen haben, heilig, heilig, heilig. Und Paulus sagt uns, Christus hat diese Herrlichkeit nicht festgehalten. Er hat sie in gewisser Weise aufgegeben, um Mensch zu werden, um uns zu dienen. Christus ist auf die Erde gekommen und was hat er getan? Er hat uns gedient, er hat Kranke geheilt. Er hat Tote auferweckt. Achte darauf, was Jesus sagt, was seine Liebe kennzeichnet. Wenn wir Kapitel 15 schauen, ab Vers 12, da definiert Christus die Liebe, die er zu uns hat. Da sagt er, das ist mein Gebot. Und achte darauf, hier sagt Jesus wieder, das ist mein Gebot. Dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Darin zeigt sich letzten Endes Jesu Liebe, dass er bereit war, sich hinzugeben, sich zu opfern, sich aufzugeben für seine Jünger, für sein Volk. Das ist das, was wir im Neuen Testament immer wieder lesen, dass Christus gekommen ist, um sein Volk zu erlösen, die, die an ihn glauben. Christus ist gekommen, um seine Braut zu erkaufen. Christus ist gekommen, um sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele, für uns, für seine Gemeinde. Und das ist der Punkt, wo wir anfangen, Liebe zu definieren. Das ist der Punkt, wo Johannes später in seinen Briefen anfängt, Liebe zu definieren. Dass die Liebe Gottes darin sichtbar wurde, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns. Wenn wir also fragen, wie sieht diese Liebe aus zueinander, sollte unsere Frage sein, wie kann ich mich für meine Geschwister hingeben? Wie kann ich ihnen dienen? Was ist die größte Not, die meine Geschwister im Moment haben, wo ich ihnen helfen kann? Es kann praktisch sein. Wenn unsere Geschwister praktische Hilfe brauchen, Jakobus legt sehr viel Wert darauf, dass unser Glaube dadurch sichtbar wird, dass wir einander helfen. Dass wenn jemand Hunger leidet, dass wir ihm was zu essen geben. Dass wenn jemand Kleidung braucht, dass wir ihm was zu anziehen geben. Ich glaube aber, in den meisten Fällen sollte unsere Liebe zu unseren Geschwistern darin zum Ausdruck kommen, dass wir für sie beten. Jesus benutzt Kapitel 14 bis 16 im Johannesevangelium, um seine Jünger zu belehren. Und er benutzt dann ein ganzes Kapitel, Kapitel 17, um für seine Jünger und für uns zu beten. Jesus ist gekommen, weil er unsere größte Not kannte, nämlich unsere Sünden. Und der Kampf gegen die Sünde. Und er weiß, dass er dafür sterben muss. Aber er wusste auch, dass er Gott darum bitten musste, für uns, dass er für uns eingetreten ist. Und ich denke, das ist das Vorbild, was wir von Jesus als allererstes nehmen sollten, bevor wir anfangen, was der andere alles braucht und was er noch in Heiligkeit alles fehlt, sollten wir anfangen zu beten. Das ist das, was Paulus macht. Paulus schreibt Briefe an die Gemeinden und er beginnt damit, nicht sie zu ermahnen, nicht sie zu belehren. Achtet mal darauf, wenn man 1. Korinther liest, ein Brief, wo man feststellt, dass in der Gemeinde viel, viel Chaos geherrscht hat und Paulus viel, viel korrigieren musste, fängt Paulus seinen Brief an mit: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Er fängt an, für die Gemeinde zu beten. Und wir sollten für unsere Geschwister beten. Wir sollten uns überlegen, was ist die größte Not? Wir sollten für unsere Geschwister beten. Wo sind Bereiche im Leben unserer Geschwister, wo sie mit Sünde zu kämpfen haben, und wir sollten dafür sie beten? Wo sind vielleicht Muster in ihrem Leben, die sie ändern müssen? Wir sollten dafür beten, dass Gott ihnen Kraft gibt. Wir sollten dafür beten, dass Gott ihnen Weisheit schenkt, Entscheidungen zu treffen, die sie zu treffen haben. Wir sollten dafür beten, dass Gott ihnen Kraft gibt, so zu leben, wie er es von ihnen fordert. Jesus hat sich für die Gemeinde aufgegeben. Das heißt auch, wenn uns Geschwister fragen, ob wir ihnen helfen können, dann sollten wir ihnen helfen. Das heißt auch, wir dürfen durchaus unsere Geschwister fragen, was sie für Nöte haben. Ich glaube aber nicht, dass es heißt, sich ausnutzen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Menschen, nicht unbedingt in der Gemeinde, die haben es drauf, dich immer wieder um was zu fragen und zu fragen und zu fragen und zu fragen. Und letzten Endes nutzen sie nur deinen guten Willen aus, weil du so eine nette Person bist, weil du doch immer da bist, wenn man dich braucht. Das ist nicht das, was Christus meint, wenn wir einander lieben sollen. Nur weil unsere Geschwister meinen, dass sie irgendwas von uns brauchen, heißt es nicht, dass es die Not ist, bei denen wir ihnen helfen müssen. Unsere Geschwister zu lieben bedeutet auch, klare Worte zu reden. Jesus, als er mit der Frau im Jakobsbrunnen geredet hat, wusste, ihre größte Not ist ihre Sünde und dass sie die Vergebung ihrer Sünden durch ihn braucht und ewiges Leben. Aber Jesus macht ihr auch deutlich, dass sie Sünde in ihrem Leben hat. Jesus verschweigt ihr nicht, dass das, was sie macht, falsch ist. Jesus sagt nicht, alles schon gut und du lebst ja eigentlich, versuchst ja gut zu leben. Jesus sagt, dein Lebensstil ist Sünde und das musst du ändern. Und manchmal heißt es auch für uns, dass wir einander darauf hinweisen, dass Dinge, die wir gesagt haben oder die wir getan haben oder vielleicht sogar die wir im Internet gepostet haben, nicht gut sind. Und dass wir damit aufhören müssten, dass wir damit aufhören sollen. Wir brauchen manchmal diese Korrektur von unseren Geschwistern. Und ich hoffe, dass keiner von uns jetzt umhergeht und sagt, ich habe alles geregelt und ich weiß alles und jetzt erkläre ich allen anderen, wie sie zu leben haben. Sondern ich hoffe, dass wenn uns sowas auffällt, dass wir in Liebe mit unseren Geschwistern darüber reden. Dass wir uns in Liebe bemühen, ihnen zu helfen und dass wir vielleicht, bevor wir anfangen, mit ihnen zu reden, ins Gebet gehen, um für sie zu beten. Denn wir können sie letzten Endes nicht verändern. Es ist allein die Kraft des Geistes und des Wortes Gottes, das unsere Geschwister verändern kann. Wir sehen also, wenn wir fragen, was die Liebe ist, dann ist unser Vorbild Jesus Christus. Und wir müssen auf Christus schauen. Und wir müssen sehen, wie ist er mit seinen Jüngern umgegangen. Jesus hat sich nicht gescheut, zu Petrus gesagt, zu sagen, Teufel, weiche von mir. Aber Jesus ist auch, als er wieder auferstanden war und nachdem Petrus ihn verleugnet hat, ihm entgegengekommen und hat ihn zum Schäfer seiner Schafe gesetzt. Obwohl Petrus gefallen und gesündigt ist, hat Jesus ihn aufgehoben und hat ihm eine Position gegeben, die wahrscheinlich keiner von uns jemals einnehmen könnte. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Christi. Wir haben also gesehen, dass wir das Gebot erhalten haben. Wir haben gesehen, dass wir ein Vorbild in Christus erhalten haben. Und was wir jetzt sehen, ist, dass all dies ein Ziel hat. Und das ist der dritte Punkt, das Ziel. Jesus sagt nicht, liebt einander, sondern Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Gebot, das wir erhalten, dass wir einander lieben sollen, hat ein Ziel, nämlich dass jedermann erkennt, dass wir Jesu Jünger sind, dass wir seine Kirche sind, dass wir seine Gemeinde sind. Das ist interessant, wir finden wenig Merkmale einer Kirche im Wort Gottes. Und seit der Reformation wird es grundsätzlich definiert als die Verkündigung des Wortes, die Verwaltung der Sakramente und Kirchenzucht. Aber wir finden noch weniger Merkmale der Jünger Jesu im Wort Gottes. Jesus gibt uns keine Liste, die definiert, wie ein Jünger Jesu zu leben hat, abgesehen von dem Gesetz Gottes. Jesus sagt uns nicht, dass seine Jünger jeden Sonntag gewisse Kleidung tragen müssen oder nur gewisse Berufe ausüben dürfen oder sonstige Dinge. Aber was Jesus sagt, ist, dass wir einander lieben, weil daran erkennt jedermann, dass wir seine Jünger sind. Die Liebe, die uns Christus vorgelebt hat, muss sich in unserem Leben als Gemeinde widerspiegeln, damit dadurch deutlich wird, wer wir sind. Und es hat zwei Dinge. Zum einen können wir es negativ aufrollen. Wir können sagen, was für ein Bild werfen wir auf unseren Haupt, auf Christus, der unser Haupt, unser Kopf geworden ist, wenn wir uns die ganze Zeit nur zerfetzen und zerstreiten. Das ist das Bild, was Paulus im 1. Korintherbrief verwendet. Was für eine Kirche sind wir, wenn wir uns gegenseitig nur beschimpfen? Wenn wir uns das Leben schwer machen, wenn wir versuchen, unsere Geschwister vor dem anderen schlecht dastehen zu lassen. Und wir können es positiv betrachten, was ich denke viel hilfreicher ist. Wenn Christus unser Haupt ist und er uns so sehr geliebt hat, dass er sein eigenes Leben hingegeben hat, wie viel mehr sollten wir als sein Leib genau das widerspiegeln? Vor allem in unserer Gesellschaft, wo wahre Liebe, wo füreinander Dasein nicht mehr vorhanden ist, ist das ein starker Ausdruck dessen, wer wir sind. Wir leben in der Postmoderne, in einer Zeit, wo dir erzählt wird, solange es für dich gut ist, solange du damit klarkommst, ist alles super und ich finde es toll, solange es dir gut geht. Aber es führt letzten Endes zu einem Individualismus, wo wir alleine sind. Als ich in London studiert habe, und ich habe es schon mal erzählt, war eines der faszinierendsten Dinge, die ich erlebt habe in einer Milliardenstadt, wenn man so will, dass das größte Problem, was die Leute mir immer wieder geklagt haben, ist, dass sie alleine sind. Dass sie niemanden kennen, dass sie keine Freunde haben, dass sie die einzige Gemeinschaft, die sie finden, in der Gemeinde finden. Dass sie selbst da manchmal schwer fanden, Anschluss zu finden. Und ich glaube, Berlin bewegt sich in dieselbe Richtung. Wir leben vielleicht in einer WG, aber kennen wir unsere WG-Partner wirklich? Wissen wir, wie es ihnen geht? Wir leben in einer Welt, wo Liebe, wo füreinander Dasein nicht mehr normal ist. Und deshalb sollten wir einander lieben. Nicht, weil wir in dieser Zeit leben, sondern weil Christus uns auffordert. Aber das einander lieben zeigt, wer wir sind, nämlich Jesu Jünger. Und Christus hat uns so sehr geliebt, dass er sein eigenes Leben nicht verschont hat. Und hat sich für uns hingegeben. Und wir als seine Jünger könnten zumindest anfangen, uns gegenseitig untereinander zu lieben. Um Christus wiederzuspiegeln. Amen.